Er ist die Quelle meines Lebens, der Fels, auf dem ich stehe, meine Hoffnung, meine Zukunft, meine Perspektive, alles, was ich brauche. Hier an dieser Stelle arbeite ich nicht, weil ich Geld dafür bekomme, sondern weil ein Ruf auf mein Leben kam, hierher zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die ersten 7, 8 Jahre habe ich ja voll gearbeitet und Gemeinde lief dann nebenbei, und als dann die Gemeinde so eine gewisse Größe hatte, ging das nicht mehr so ohne weiteres. Und dann fing das eben an, dass ich auch für den Dienst, den ich hier tue, bezahlt werde. Und es hat sich dann so entwickelt. Aber der Herr ist immer derselbe, ob äußerlich viel da ist oder wenig. Und das bringt mein Herz zur Ruhe. Egal in welchen Situationen wir auch immer stehen. Und wir sind in den letzten 22 Jahren manchmal auch durch schwere Situationen gegangen. Das hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, aber es ist ja wie in einer Familie, ja, wo Eltern da sind, Kinder oder viele Schafe, und man sorgt sich schon um jedes Schaf, egal wie ein Kind jetzt steht, wie es mitgeht oder nicht mitgeht, wie willig oder unwillig es ist. Und in einer Familie gibt es ja so manches. Wir haben 5 Kinder gezeugt und auch großgezogen. Und die waren durchaus nicht alle gleich, sondern da haben sich die unterschiedlichsten Dinge ereignet, obwohl sie alle, würde ich sagen, relativ brav waren, wirklich. Also, aber normalerweise ist es eben so, dass sie durch verschiedene Phasen gehen. Und in diesen Phasen kann es schon auch mal schwierig sein. Und das kann man dann nicht einfach abtun als Eltern. Wir beten heute noch jeden Tag für unsere Kinder als Ehepaar. Jeden Tag. Und unser Ältester ist bereits 33 Jahre alt. Die Tochter ist 29, die andere ist 26, 22 und 19. Und man weiß nicht, wie sich Dinge entwickeln, ob die Kinder aus gläubigem Elternhaus kommen oder nicht. Es ist und bleibt eine Gnade Gottes. Und jeder Mensch, jedes Kind ist frei in seinen Entscheidungen. Aber die Eltern können eins, auch wenn die Kinder schon gelöst sind, sie suchen die Verbindung mit dem Herrn, weil er die Verbindung auf alle Fälle zu den Kindern hat und die Herzen der Kinder weiß. Und hier können wir beten, einmal für die Kinder und dabei auch für uns, damit unser Herz immer wieder gelöst wird von den Sorgen und Gedanken, die man sich ja auch macht. Wenn der Herr sagt, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich bin besorgt um euch, dann bedeutet das ja auch, dass es ganz natürlich ist, dass wir uns sorgen. Aber Gott erwartet und wirkt darauf hin, dass wir zu ihm kommen, um diese Sorgen mit ihm zu teilen, an ihn abzugeben, ihn hineinzunehmen in den Bereich, der uns hier kümmert. Und dann wird es für uns leicht, unser Herz leicht. Aber könnt ihr euch vorstellen, mit 5 Kindern hört es nicht auf. So, mit 190 Gemeindegliedern hört es auch nicht auf. Es ist immer irgendetwas. Die meisten bekommen es nicht mit, ja. Und das muss man auch immer und immer wieder abgeben an den, der seine Gemeinde baut. Und ich bin das nicht, sondern das ist er. Im Gegenteil, ich bete immer wieder, Herr, hilf mir, ich will dir nicht im Wege stehen. Und doch müssen vor Ort ganz praktisch Dinge erledigt werden. Vieles sehr, sehr schön, manches äußerst unangenehm und nicht schön, aber es muss alles getan werden. Manches öffentlich und manches im Verborgenen. So, vergangenes Wochenende hatten wir uns als Leiterschaft ja wieder mal zu einer Klausurtagung zurückgezogen. Normalerweise, wenn wir Klausur haben, versuchen wir kein Tagesgeschäft mit hineinzunehmen, sondern uns wirklich theologisch zu bewegen, biblische Dinge aufzuarbeiten, uns die Lehre anzuschauen, Gott zu fragen, wie Dinge gemeint sind und so weiter. Das ist diesmal nicht so sehr gelungen gewesen, weil es Tagesdinge eben auch gab. Aber ein Ergebnis davon möchte ich euch heute gerne mitteilen. Wir haben uns dazu entschlossen, ab 2013 etwa vierteljährlich einen Gemeindebrief herauszubringen. Eine Art Infoblatt, wirklich nicht sehr groß, nicht sehr viel, wo in Kurzform jeweils die neuesten Entwicklungen und gemeinderelevanten Dinge als Information an alle Gemeindeglieder gehen und auch an alle Interessierten. Wir möchten zukünftig nämlich nicht mehr warten, bis dann wieder mal eine Gemeindestunde ansteht, wo man über die Dinge spricht, sondern mit dem Blatt soll ein Forum geschaffen werden, wo jeder, der dazugehört und jeder, der Interesse hat, zeitnah die wichtigsten Infos bekommt und auch weitergeben kann. So, das wirkt auf zwei Ebenen. Das können zum Beispiel Infos aus den einzelnen Gruppen sein, wie zum Beispiel den Rangern, da läuft ja immer irgendetwas. Ja? Oder aus dem Bereich unserer Kinder- und Jugendarbeit. Oder es können auch Anfragen sein, wenn es zum Beispiel um Dienste geht. Wenn zum Beispiel der Markus Hanslik dort hinten, jetzt wird er wach. Der Markus Hanslik im Bereich der Technik weitere Mitarbeiter sucht. Was er ja gerade im Moment tut, denn es wird nicht mehr sehr lange dauern, dann wird uns zum Beispiel der Lukas verlassen. Der wird nämlich zum Studieren gehen. Ja, und so gibt es immer wieder Bewegung. So, und wenn er jetzt weitere Mitarbeiter sucht, dann kann er das auch schriftlich fixieren und die Leute ansprechen, die ein williges Herz haben, um hier in diesem Bereich gemeinsam mit ihm mitzuarbeiten und dafür Sorge zu tragen, dass technisch und medial alles stimmt. Stimmt es ungefähr, Markus? Jawohl, das war kein überzeugendes Ja, aber es stimmt. So, und dann wird es auch relativ sicher die ganze Gemeinde erfahren und wir hoffen und glauben und beten dafür, dass du dann auch die Chance hast oder derjenige, der hier in Frage kommt, zu sagen, okay, das mache ich. Denn hier passiert nichts von alleine. Nichts. Der Heilige Geist tut gar nichts, außer durch uns. So, darüber hinaus wird es auch regelmäßig einen Überblick über Finanzen geben, hat der Thomas ja schon gesagt, damit ihr auch hier die Entwicklung verfolgen könnt. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren, wo es mal ganz eng war, und es geht bei uns wirklich mal rauf und runter, da war es mal ganz eng und dann hat uns jemand gesagt, ja, warum wartet ihr denn auf die Gemeindestunde? Informiert doch einfach vorher. Ja. Und das stimmt natürlich. So, es geht zum Teil also auch um ganz praktische Dinge, die anstehen und von Interesse sind, die natürlich nicht jedes Mal jeden ganz eng betreffen. Aber es sind eben Dinge, die man sonntags in der Regel nicht abklären kann und wo wir auch nicht auf die Gemeindestunde warten möchten. Ja. Aber im Ende betrifft es doch uns als Gemeinschaft, als ganze Gemeinde. Und also ich bin höchst interessiert, was bei mir in meiner Familie abgeht. Ja, was meine Kinder machen und wo ihre Nöte sind und was gelingt und wie sie sich entwickeln und so weiter. Und von daher denke ich, ist es sehr gut. Das sind wichtige Details, über die wir schon als Glieder der Gemeinde informiert sein sollten. Als geistliche Gemeinschaft nehmen wir ja teil. Ja. Wir nehmen teil aneinander und Gemeinschaft heißt ja Anteil nehmen. Teilhabe heißt es eigentlich. Koinonia, Gemeinschaft, Teilnahme, Anteil nehmen und auch Anteil geben und zwar im Hinblick auf die Belange der gesamten Gemeinde. Vielleicht weißt du das noch nicht, aber wenn du zum Leib gehörst, ein Glied am Leib bist, sagen wir mal der kleine Finger oder der Daumen, dann solltest du höchstes Interesse daran haben, was deine Mitglieder tun und wo Not am Mann ist und wo Dinge schön sind, zu weinen mit den Weinenden und zu lachen mit den Lachenden. So gerade in letzter Zeit haben wir ja gemerkt, ihr Lieben, könnt euch vielleicht an die letzte Gemeindestunde erinnern. Da ist ja deutlich geworden, dass wir auch leicht dazu neigen, Dinge einfach den anderen zu überlassen. Irgendjemand wird sich ja schon drum kümmern. Zum Glück ist es meistens so, aber es kann vorkommen, dass sich tatsächlich niemand kümmert. Und wenn dann alle so denken, irgendjemand kümmert sich schon, dann geschieht am Ende nichts. Tatsächlich. So, es ist wichtig, dass wir den Überblick hier haben und uns auch einbringen. Jeder so, wie er kann. Das gehört zur lebendigen Gemeinde unbedingt mit dazu. Das macht Gemeinde erst aus. Dass wir keine stummen Glieder, keine stummen Konsumenten sind, sondern dass jeder, wie er begabt ist und wie er willig ist, vor allen Dingen sich einbringt dort, auch wo Not am Mann ist, ehrlich gesagt. Es gibt Christen, die warten immer auf die große Berufung. Sie würden nicht tun, was vor den Füßen liegt, weil sie nicht gehört haben von Gott. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn irgendjemand in der Gemeinde sagt, hier ist Not und du könntest es tun, dann brauchst du keine Zusatzberufung, denn Gott hat schon gesprochen, er hat die Not schon offenbart. Es ist nicht so kompliziert, wie wir manchmal meinen in geistlichen Dingen, sondern geistliche Dinge sind häufig sehr, sehr handfest und sehr greifbar. Und es ist nicht geistlich, wenn einen friert und sagt, zu sagen, geh hin und wärm dich, der Herr wird dich segnen. Sondern dann gilt es, einen Mantel auszupacken oder eine Jacke, die du zusätzlich noch in deinem Schrank hängen hast, und die weiterzugeben, zu sagen, hier wärme dich. Das ist geistlich. Und das ist richtig. So, die geistlichen Dinge, die wirken sich in der Regel sehr, sehr praktisch aus. Ja. Ansonsten ist alles bloß, ich sag's mal ganz salopp heute, dummes Gehabe, wenn das nicht geschieht. Es ist Getue, aufgepauschtes Christsein, das in der Praxis nicht zur Auswirkung kommt. So, und auch im Rahmen von Gemeinde geht es um ganz handfeste Dinge, eben oftmals. So, und um hier eine aktuelle Transparenz zu schaffen, möchten wir in angemessenen Abständen, etwa vierteljährlich, entsprechend informieren. Und wenn Leiter aus den Gruppen etwas haben, dann kommt er zunächst mal zu mir oder zum Thomas und dann sehen wir, was wir mit hineinnehmen, was wir hier auf dieser Ebene weitergeben. Das können ganz schlichte Dinge auch sein. So, ich weiß, dass ihr alle, wie ich auch, jede Menge Post bekommt von allen möglichen Missions- und sozialen Werken. Mir flattern jeden Tag Dinge ins Haus. Und alle wollen euch informieren. Und alle bitten euch um eure Unterstützung. Stimmt's? Gerade auch finanziell. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben vor 2 Jahren mal darüber geredet. Je mehr Gemeindeglieder in die Werke geben, desto weniger bleibt am Ende in der Gemeinde. Ja. Aber Gemeinde ist eigentlich zuständig dafür, um in die Werke zu geben. Hier hat sich etwas verschoben. Und ich möchte euch daran erinnern, dass wir als Gemeinde seit Jahren in 5 oder 6 Werke geben, und zwar auf verschiedenen Kontinenten, in Südamerika, in Südafrika und hier auch nach Europa. Und ich möchte euch bitten, bei allem Engagement, dass ihr so noch persönlich an den Tag legt, nicht das eigene Haus zu vergessen. Viele denken, ja, es ist ja alles da. Wir haben äußerlich alles, das ist richtig. Aber wir haben auch einen laufenden Haushalt und verschiedene Dinge, und da hängt nie nur mein Gehalt dran. Ich sage das nicht wegen meinem Gehalt. Ich scheue mich nicht, in Bezug auf Gottes Sache hier Dinge deutlich zu nennen, ja, weil es nicht um mich geht. Es geht um die Gemeinde, die wir alle sind und die wir gemeinsam tragen. So, auch finanziell wird von der Gemeinde, das heißt von uns, ja alles getragen. Das tun ja wir. Und alles, was wir hier tun, wird aus der Gemeinde her entwickelt und getragen. Und es sollte für jeden eine Selbstverständlichkeit sein, hier auch seinen Beitrag zu leisten, und zwar regelmäßig. Wir sind keine Gemeinde, die ständig über Geld reden oder so, ganz bestimmt nicht. Wir haben das eigentlich nur immer getan, eigentlich total selten, wirklich total selten. Und ich halte das auch für richtig. Und wir haben es deshalb so gehalten, weil unser Vertrauen in dem Herrn ist, der seine Gemeinde baut. Wir waren immer zurückhaltend in den Dingen. Aber es ist tatsächlich so, wenn sich nicht jedes Glied der Gemeinde auch gebrauchen lässt, um sich entsprechend einzubringen, dann wird es trotz vorhandener Mittel und Möglichkeiten immer wieder auch zu Defiziten kommen. Das ist normal. So soll es aber nicht sein. Gemeinde wird häufig leider von wenigen getragen, obwohl wir viele sind. Und ich spreche nicht nur von unserer Gemeinde, obwohl wir viele sind. Tragt doch einfach dazu bei, dass es mehr werden. Das liegt an jedem Einzelnen. Es gibt auch immer wieder Leute, die kritisieren jedes Defizit, das sie entdecken. Aber sie sind nicht bereit, sich hineinzustellen und dieses Defizit selbst auszufüllen. Und ehrlich gesagt, es ist leicht zu kritisieren. Das ist einfach. Bremser findest du überall. Aber Ruderer sind gefordert, die das Boot vorwärts bringen. So, ihr werdet zukünftig also immer wieder einen Überblick haben und über alles informiert sein. Und wir hoffen, dass die eigene Familie, die eigene Gemeinde genauso viel Wertschätzung genießt, die ihr auch vielleicht für andere habt. Und nicht im Hinblick auf die eigene Gemeinde, nur weil ihr Defizite seht, die normal sind, in eurer Gesinnung hier irgendwie abdreht. Das ist nicht in Ordnung. Ich denke, nur in dem Maße, wie sich jeder Einzelne einbringt, wird allen gedient. Stimmt's? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und ich möchte euch wirklich ganz herzlich danken für das Engagement, das da ist. Es ist so viel, wo auch gedient wird. Es ist so viel Liebe da, wo Menschen Zeit, Energie und alles, was sie haben, einsetzen, um der Gemeinde zu dienen. Und davon lebt die Gemeinde. Davon leben wir alle. Was der Einzelne beiträgt. Und wir tragen das bei, was uns von Gott gegeben ist. Stimmt. Darüber hinaus haben wir nichts zu geben. Aber das, was er uns gegeben hat, das können wir geben. Stimmt's? Jawohl. War noch nicht die Predigt. Wäre doch ein bisschen mager für den ersten Advent jetzt. Ja. So, ich lese euch eine Schriftstelle aus Matthäus 11, Vers 2 und 3, die ich heute zwar als Überschrift nehme und die den Grundgedanken der Verkündigung mitträgt, aber ich werde nicht sehr stark auf diesen Vers selbst eingehen, aber es zeigt die Richtung an heute. Dort heißt es, als aber Johannes ins Gefängnis geworfen war und die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und für deine Gegenwart. Herr, wo wir sind, da bist du und du bist in unserer Mitte. Und wir wollen eins, wir wollen dich ehren und wir wollen dir dienen und wir wollen lernen, dir immer besser zu folgen und zu gehorchen. Und wir danken dir, dass du zu uns redest, dass du unser Herz freisetzt, Herr, dass deine Liebe da ist und Herr, dass du uns führst und leitest, uns korrigierst, uns ermutigst, uns immer wieder ansprichst und nicht einfach laufen lässt, sondern immer wieder neu zu dir rufst, an deine Hand nimmst, dass wir bei dir auftanken und Perspektive bekommen und alles, was wir brauchen. Und ich bete, Herr, dass das auch heute Morgen geschieht. Wir danken dir, dass du nicht fern bist, sondern nahe und dass wir dich immer wieder neu erleben dürfen, jeder von uns. Danke dafür. Als aber Johannes ins Gefängnis geworfen war und die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist ein Adventsvers. Deswegen lese ich den auch. Heute ist der erste Advent, wir haben schon gehört und gesehen, die erste Kerze brennt bereits. Das heißt, Weihnachten steht vor der Tür. Und in den Wochen vor Weihnachten wird's doch bei einigen immer ziemlich hektisch. Ja? Und für den einen oder anderen steigt der Stresspegel dann vielleicht sogar auf das Jahreshoch unter Umständen. Adventszeit ist häufig und für viele eine Zeit, da herrscht oft Zeitdruck. Und diese Adventszeit ist häufig gefüllt mit Aktivitäten, die darauf hinzielen, in diesen Wochen vorher, dass man es am 24. endlich geschafft hat und dann auch in Ruhe das genießen kann, wofür man zuvor gearbeitet hat. Aber Advent in seiner wahren Bedeutung bedeutet nicht eine Zeit hektischer Aktivitäten. Ich denke, das ist uns alles klar. Vieles von dem Weihnachtsrummel, wie wir ihn heute kennen, ist ein Produkt aus wirtschaftlichen Interessen und werbetechnischen Methoden zum Wecken von Begehrlichkeiten, die dann ja alle schließlich unter dem Weihnachtsbaum ihre Erfüllung finden sollen. An Weihnachten werden Wünsche wahr, sagt man. Die Werbung betont es sehr und irgendwie hat es auch damit zu tun. Und eins ist ganz sicher, Amazon und Mediamarkt und Zalando erfüllen alle Träume, soweit man sie bezahlen kann. Das ist schon klar, das ist Hochsaison. Aber der wahre Advent, und Advent heißt ja Ankunft, und es meint die Zeit der Erwartung bis zur Ankunft und die Ankunft des Messias. Der wahre Advent, die Ankunft, gestaltet sich gerade nicht als Erfüllung aller Erwartungen und menschlicher Wünsche und Wunschvorstellungen. Das ist erstaunlich. Und das wollen wir uns heute ein wenig ansehen. Die Erwartungen der Menschen in biblischer Zeit deckten sich im Hinblick auf den Messias, der kommt, der gekommen ist, oft gar nicht mit dem, was dann wirklich geschah. Die Verheißung des Erlösers und das darauf warten und die Gedanken, die sich gemacht haben. Und als er dann kam, das haben sie sich nicht unbedingt so vorgestellt. Ja, ehrlich gesagt, als die Ankunft geschah, brachte er ihre Vorstellungen erst einmal gründlich durcheinander. Und das ist häufig so mit diesem Messias. Vieles kam ganz anders, als sie dachten, als sie meinten. Das Bild, das sie hatten, war gezeichnet von ganz unterschiedlichen Erwartungen. Sie hatten auch eigene Ideen dabei und manche Illusion spielte auch eine Rolle, die sie mit dem Kommen des Messias verbunden hatten. Und Hand aufs Herz, wir haben auch so unsere Gedanken, unsere Ideen und manchmal auch Illusionen, wie er sein müsste und wie er handeln müsste. Und wir sind erstaunt manchmal, dass es ganz anders kommt, als wir uns das gewünscht haben. Es ereignet sich nicht immer so. Auch ihre Erwartungen waren eben gefärbt von Gedanken und persönlichen Vorstellungen und auch von Wünschen, die der kommende und der verheißende Erlöser jetzt erfüllen sollte. Und was dann kam, stimmte eigentlich überhaupt nicht mit ihrem vorgefertigten Denkmuster überein. Und sie rieben sich an der Wirklichkeit dieser göttlichen Offenbarung, wie sie jetzt auf einmal Fleisch wurde. Und das war etwas, was so gar nicht ihren Gedanken und ihren Plänen entsprach. Fast alle hatten mit etwas anderem gerechnet. Tatsächlich. Sie wussten nicht genau, was kam. Aber sie hatten anders gedacht. Schau mal, in Israel war damals zu dieser Zeit ja vieles anders, als sich es die Leute, das Volk, die Bevölkerung vorgestellt hatten. Das Land war unter römischer Besatzung und es war eine harte Besatzung. Die politischen Verhältnisse waren also alles andere als ideal. Und Rom war ehrlich gesagt nicht zimperlich, wenn es darum ging, Leute, die hier aufgemuckt haben und dagegen rebelliert haben oder sich gegen die Situation wehren wollten, waren sie nicht zimperlich, mit diesen Dingen umzugehen. Die jüdische Regierung, die jüdischen Könige waren nichts anderes als Vasallen des Kaisers in Rom und oftmals nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Also das war auch keine Institution, zu der man kommen konnte und die dann versucht hatte, das Beste zu gestalten. Das war nicht der Fall. Die Abgabenlast zu dieser Zeit war extrem und dazu wurden sie dann noch von den Leuten, die mit den verhassten Römern zusammenarbeiteten und das ja ihre eigenen Leute waren, ja, wurden sie betrogen und erpresst. Auch dafür gibt es Beispiele im Neuen Testament, in den Evangelien. Und manche, die dann nicht zahlen konnten oder die sich weigerten zu zahlen, wurden öffentlich dafür zur Rechenschaft gezogen. Jeder, der Widerstand leistete, wurde mit harter Hand auch öffentlich bestraft. Das Volk war wirklich geschunden zu dieser Zeit und mit Recht unzufrieden. So, und von daher ist es nur allzu verständlich, von der Ankunft des Messias erwarteten sie definitiv, dass sich die herrschenden Zustände veränderten. Sie erwarteten von ihm eine spürbare Verbesserung auch ihrer eigenen Lebensverhältnisse. Das war ein Teil ihrer Erwartungen. Das sollte er tun. Aber als dann die Ankunft geschah, als der Advent zum Abschluss kam, und als er schließlich kam, haben die meisten nicht einmal bemerkt, dass er jetzt überhaupt da ist. Und ehrlich gesagt, er kam eben nicht als ihr großer, mächtiger Beschützer, der die Verhältnisse wieder zurechtrückte, sondern er selbst musste beschützt werden. Schwach und klein war er, hilflos und musste sogar fliehen, weil es ansonsten um ihn geschehen wäre. Wer hätte das gedacht? Welch ein Erlöser ist das, der hier so kommt? So, die orthodoxen Religiösen seiner Zeit, die dachten, der wahre Messias, der wird auf alle Fälle auf unserer Seite stehen. Die waren sicher. Er wird unser Freund sein. Und er wird uns loben für unsere Frömmigkeit. Das war ihre Überzeugung. Aber sie wurden enttäuscht. Massiv enttäuscht. Stattdessen tadelt Jesus sie für ihre Ehrsucht und für ihren stolz zur Schau getragenen Gottesdienst, weil sie sich besser wähnten dadurch auch als alle anderen. Und Jesus wird auf einmal Freund der Zöllner und Sünder genannt. So hatten sie sich das nicht gedacht. Die Zöllner und Sünder waren ja ein rotes Tuch für sie, mit denen sie nichts zu tun haben wollten. Schließlich waren sie selbst die Guten. Und das waren doch, wie sie meinten, die Bösen, die doch ganz offensichtlich auch weit unter ihnen standen. Und sie waren überzeugt, aufgrund ihrer Leistung hatten sie nichts nötig, im Kontrast zu den anderen Sündern da, die nicht ihr Niveau hatten. Aber sie müssten doch des Lobes Gottes gewiss sein. Und von daher sollte der Messias doch dort sein, wo sie waren. Logisch, ist doch klar. Wir sehen die erste Gruppe, große Enttäuschung. Es kam ganz anders. Und deshalb konnte er auch in ihren Augen nicht der wahre Messias sein. Er hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Denn statt sie zu ehren und mit ihnen zu sein und mit ihnen zu essen, trieb er sich mit dem Gesindel rum, mit den Zöllnern und Sündern und isst mit ihnen. Das war ihr Grundtenor und das war doch von Haus aus ein Sakrileg. Verkehrte Welt. Da stimmte was nicht mit diesem Messias. Er konnte nicht echt sein. Jedenfalls, es hat alle ihre Vorstellungen auf den Kopf gestellt. So hatten sie sich das nicht vorgestellt, wie dieser Messias sein sollte. Ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt. Im Gegenteil, sie ärgerten sich heftigst, weil sie von ihm in Frage gestellt wurden. Und so skandierten sie schließlich als Erste: Hinweg mit ihm! Hinweg mit ihm! Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, die auch eng mit Jesus waren. Und zwar die Leute aus Nazareth, die Leute aus seiner Heimatstadt. Sie meinten ebenfalls genau zu wissen, wie der erwartete Messias aussehen sollte. Und eins war auch für sie klar. So wie Jesus, dessen Eltern, dessen Vater und Mutter, dessen Brüder und Schwestern sie kannten, das konnte nicht sein. Sie waren ja über Jahre hinweg mit Jesus vertraut, das muss man sich schon mal vorstellen. Sie waren in seiner Nähe, sie kannten seine Familie, sie hatten zusammen gearbeitet, sie hatten zusammen gegessen, sie hatten miteinander die Feste im Dorf gefeiert. Und jeden Sabbat waren sie zusammen, gemeinsam mit Jesus in der Synagoge. Im Lukas-Evangelium Vers 4 heißt es ausdrücklich, Jesus ging wieder in die Synagoge, wie es immer seine Gewohnheit war. Und es war die Gewohnheit im Dorf, dass sich alle auch in der Synagoge einmal am Sabbat sammelten. Und Jesus las in der Synagoge, auch andere lasen. Und sie kannten Jesus auch aus diesem ganzen Bereich her. Und sie schätzten ihn. Sie schätzten den Umgang mit ihm. Sie waren es gewohnt, mit Jesus zu sein. Und das war auch das Bild, das sie von ihm hatten. Aber darüber hinaus konnten sie sich gar nichts mehr vorstellen. Da war es auch beendet. Ihr Bild, in das musste er passen. Aber Jesus passte jetzt auf einmal irgendwie nicht. Und so stießen sie sich dann auch, als er sich mit 30 zu erkennen gibt, an dem, was da nach den Jahren der Bekanntschaft und Freundschaft auf einmal sichtbar wurde. Und sie waren sicher, das passt nicht. Hier war eine ganz andere Seite von Jesus, die sie nicht kannten und die sie definitiv nicht wahrhaben wollten. Das lehnten sie ab. Das passte nicht in ihr Schema. Auch sie erwarteten etwas anderes. Dann gibt es noch eine Gruppe. Das Volk, die größte Gruppe in der ganzen Geschichte. Als sich Jesus die folgenden 3,5 Jahre, dann als er 30 geworden war, durch Zeichen und Wunder und Machttaten im Volk als der verheißene und angekündigte Davidssohn und Messias zu erkennen gibt, glauben zunächst viele an ihn, lesen wir einige Male in der Schrift. Und sie folgen ihm, Massen folgen ihm. Die Hoffnung, dass er sie von der Knechtschaft der römischen Unterdrückung befreien würde, war immer auch mit vorhanden. Das war ein ganz großer Punkt. Und es war klar, er würde das tun. Der Messias würde das auf jeden Fall tun. Und durch seine Heilungs- und Speisungswunder zeigte er sich auch in der Lage, ein ganzes Volk durchzubringen, zu versorgen mit allem, was sie brauchten. Er hatte sämtliche Möglichkeiten und alle Mittel, sie zu versorgen. Und sie erwarteten durch ihn, wenn er denn tatsächlich dieser verheißene Messias ist, wie Johannes ihn ja hier fragt, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du's? Also wenn er es wirklich war, dann erwartete man von ihm auch eine völlige Neuordnung der bestehenden Verhältnisse. Die Abschaffung aller Bürden und Beschwernisse und die Vertreibung aller Feinde. Dieses Verständnis zumindest hatten sie. Die kannten ja auch ihre Bibel, aber leider auch nur zum Teil. Denn alles das, was sie erwarteten, würde der Messias tun. Aber erst, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt. Und nicht alles zur gleichen Zeit. Und das haben sie nicht auf die Reihe gekriegt. Auch hier erfüllten sich Erwartungen nicht und wurden enttäuscht. Und es ist interessant, statt zu ihrem König zu werden, sie wollten ihn ja zum König machen, zum Brotkönig, zum König, der sie weiterhin mit Essen im Überfluss versorgt. Und das hatten sie ja schon einige Male erlebt, dass Jesus wirklich überfließend für alles sorgen kann. Und statt die Feinde zu vertreiben und die verhassten Kreuze, die so üblich waren in Israel, endlich abzuschaffen, sprach er auf einmal davon, dass sie sein Fleisch essen sollten. Und dass sie sein Kreuz auf sich nehmen sollten, und zwar täglich. Das heißt, jeden Tag ein Kreuz tragen. Das war größte Irritation. Das Kreuz bedeutete in Israel die größte Schmach, die einem Menschen widerfahren konnte. Das vergessen wir häufig. Das war das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Seinem schlimmsten Feind hat man das Kreuz nicht gewünscht. Ein solches Schicksal, niemals. Jesus spricht jetzt vom Kreuz. Und es standen Kreuze, an denen öffentliche Bestrafungen stattfanden. Das Kreuz war für Rechtlose. Das Kreuz war für solche, die nicht mehr selber bestimmen konnten, was mit ihnen geschieht. Das Kreuz bedeutete das Ende der eigenen Möglichkeiten. Das Ende des Lebens. Und ehrlich gesagt, so hatten sie sich die Geschichte mit dem Messias nicht vorgestellt. Das war nicht in ihrem Sinn. Was für ein Messias ist denn das? So auch hier wurden ihre Erwartungen enttäuscht. Und ihre Vorstellungen wurden buchstäblich durchkreuzt. Dann haben wir noch eine Gruppe. Die Jünger, die kleinste Gruppe. So die Jünger, die trotz allem, was sie mit Jesus erlebt hatten, und sie wurden auch manchmal wirklich geblättet von dem, was Jesus sagte oder tat. Ja, geh hinter mich, Satan, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist. Petrus hat schon auch eingesteckt. Große Irritationen gab es auch hier immer wieder. Und trotzdem waren sie überzeugt, sie haben den Messias gefunden. Aber auch sie mussten, nachdem Jesus schließlich von allen anderen verworfen wurde und an einem römischen Kreuz gestorben war, mussten sie bekennen, nachzulesen in Lukas 24, Vers 21, zwei von ihnen sagten das. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Auch sie hatten große Hoffnung hineingesetzt, dass jetzt endlich ein besseres Leben anfangen würde. Völlig andere Verhältnisse, messianische Verhältnisse, wo es uns gut geht. Aber komisch, auch ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt. Nicht so, wie sie sich's vorgestellt haben. Und das ist der Punkt, auf den ich heute Morgen einmal hinaus will. Ihre Gedanken, ihre Wünsche, ihre Auffassungen, ihre Anschauungen, wie alles sein und wie alles laufen sollte, wurden nicht berücksichtigt. Was für ein Messias ist denn das? Und das ist der Punkt. Jesus kam nicht als der große Wünscheerfüller, um die Gedanken und Pläne der Menschen zu bestätigen und ihre Vorstellungen zu erfüllen, sondern er kam einzig und allein, um den Willen des Vaters zu tun. Das war der Grund. Natürlich war in diesem Willen ein Riesensegen, der Segen für jeden Menschen. Aber er hat falsche Erwartungen und falsche Vorstellungen enttäuscht. Hat das teilweise gar nicht erklärt. Es geschah einfach. So, nicht die Wünsche und Vorstellungen der Menschen wurden durch die Ankunft des Erlösers erfüllt, sondern der Wille Gottes, der ein Heil bereitet hat, das weit über das hinausging, was die menschliche Befriedigung von irgendwelchen Wünschen oder einen zeitlichen Genuss betrifft, ging weit über das hinaus. Ihm war nichts unmöglich, das stimmt. Aber er tat auch nicht alles, was möglich war, das stimmt auch. Sondern nur das, was er den Vater tun sah, das hat er getan. Was dem Vater gefiel, das hat er getan. Aber er hat nicht alles getan. Und das ist etwas, was wir hier sehen müssen, ihr Lieben. Sonst kommen wir in Bedrängnis an manchen Punkten. Wenn wir die Fixierung unserer Wünsche und die Befriedigung unserer Vorstellungen an erster Stelle setzen. Das wirkliche Heil für den Menschen liegt ja nicht darin, dass Gott unsere Wünsche alle erfüllt, sondern dass Jesus den Wünschen Gottes gefolgt ist und seinen Willen tat und sein Wille durch ihn geschah. Hier ist noch ein Punkt, der mir gestern in der Vorbereitung aufgefallen ist. Die Menschen wollten das Kreuz beseitigen und er wollte den Menschen durch das Kreuz beseitigen, um ihm neues Leben zu geben. Der alte Mensch sollte beseitigt werden. Und dazu wählte sich Gott dieses Kreuz. Das ist nicht des Menschen Wille, keinesfalls des Menschen Wunsch, aber es ist Gottes Wille und ein wichtiger Teil seines Erlösungsplanes. Wir möchten oft das, was uns gut tut. Aber Gott tut das, was gut für uns ist. Auch das ist nicht immer dasselbe. Und deshalb liegt es auch in der Natur der Sache, dass nicht alle unsere Vorstellungen und Wünsche sich erfüllen und auch manche Pläne durchkreuzt werden. Aber nicht die Erfüllung unserer Vorstellungen, unserer Wünsche, nicht darin liegt das Heil. Sondern das Heil liegt in dem, in dieser Person, die größer ist als alle unsere Vorstellungen über ihn. Als alles, was wir uns von ihm wünschen, darin liegt das Heil, in ihm selbst. Gerade auch, wenn es mal nicht so geht, wie wir uns das vorstellen. Wenn manches nicht so zur Erfüllung kommt oder zu dem Zeitpunkt so zur Erfüllung kommt, wie wir das gerne hätten. Und einige wenige hatten das damals schon verstanden. Es waren nicht viele, aber einige waren es. Eine davon war die Hanna, könnt ihr euch erinnern? Eine Frau, die in jungen Jahren schon ihren Ehemann verloren hatte und dann ledig blieb bis zu ihrem Tod. Und Gott diente mit großer Leidenschaft und mit der Erwartung des kommenden Erlösers. Ein anderer war Simeon, der ebenfalls immer dort im Tempel war, in Jerusalem unterwegs war. Und Simeon, das ist eine interessante Gestalt. Die Bibel sagt, er war ein gottesfürchtiger Mann, der ebenfalls die Ankunft des Messias erwartete. Und dieser Simeon hatte vom Heiligen Geist eine innere Zusage bekommen, er würde den Tod nicht sehen, er würde nicht sterben, bevor er nicht den Messias gesehen hat. Und die Bibel sagt dann, dass er auf den Trost Israels wartete und dass er beständig offen war, um zu sehen, wo ist er jetzt. Er sollte nicht sterben, bevor der Gesalbte kam, der ihn gesehen hat. Und so wartet er. Er wartet auf diesen Gesalbten, auf den Messias. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 25, das ist ein Attribut, das da hineingelegt ist. Er wartete auf den Trost Israels und auf seinen Trost, der das Herz so tröstet über den gesamten Weltschmerz des Lebens und des Sterbens und über den Tod hinaus, sein Herz zur Ruhe kommt. Ein solcher Trost sollte es sein. Und eines Morgens wird Simeon vom Heiligen Geist gedrängt, hinaufzugehen in den Tempel. Und als er dort oben ist, kommt plötzlich Josef und Maria mit dem Kind herein. Sie bringen das Kind, um dieses Kind beschneiden zu lassen, um es dem Herrn zu weihen, wie es üblich war und auch heute noch üblich ist in Israel, am achten Tag diese Beschneidung vorzunehmen und das Kind dem Herrn zu weihen. Und dann heißt es, und auch Simeon nimmt es in seine Arme. Und als nächstes lesen wir, und er fängt an, Gott zu preisen und sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast. So, ich weiß nicht, was Simeon sich in den ganzen Jahren zuvor vorgestellt hat, mit welchen Bildern er das Ganze verbunden hatte, wie es die anderen ja taten. Aber als er dieses Kind sieht, sieht er in diesem Kind sofort das Heil Gottes. Aber da liegt ein kleines, schwaches, hilfebedürftiges Kind in seinen Armen. Und trotzdem sagt er, jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen. Er sieht etwas, was andere nicht gesehen haben. Auch er hätte sagen können, oh, ist aber mickrig. Hätte ich mir schon anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich dies oder jenes. So habe ich mir das nicht gedacht. Also das entspricht nicht meinen Plänen. Das sagt er nicht. Sondern das, was er sieht, veranlasst ihn dazu zu sagen, Herr, das ist dein Heil, das du bereitet hast. Dein Heil. Er hat es ganz in Gottes Händen gelassen, was Gott in seine Hände jetzt hineingelegt hat. Und das ist gut. Und darin findet er den Frieden, den er sucht. Und jetzt kann er gehen mit diesem Frieden. So eins ist ganz klar, das, was Simeon hier fand, war viel besser als alle Vorstellungen und Wünsche der Menschen, die ja alle enttäuscht wurden. Er wurde nicht enttäuscht, sondern sein Herz ging auf und wurde erfüllt von dem Heil, das er hier wahrgenommen hat, das Gott vorbereitet hatte und ihm jetzt in seine Arme legt. Er legt das Kind dort hinein und das ganze Herz des Simeon kommt zur Ruhe. Auch Simeon hatte mit Sicherheit Wünsche und Vorstellungen. Aber das, was er jetzt bekommt, ist das Heil seiner Seele. Und seine Seele wird heil. 1. Korinther 2, Vers 9 schreibt der Apostel Paulus, hier ist das Geheimnis, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben und die ihm vertrauen. Und wenn wir ihn lieben und ihm vertrauen, dann mag sich manches anders ereignen, wie wir uns das gewünscht haben. Aber wir dürfen eines wissen, was Gott in unsere Hände gibt, wird allemal besser sein, wie der beste unserer Wünsche. Und wir dürfen zur Ruhe kommen, auch in Situationen, wo manches vielleicht nicht so läuft, weil wir endlich unsere Verhältnisse gedeckelt haben möchten. Es muss Frieden sein, es darf kein Kreuz sein. Nee, es wird immer ein Kreuz in unserem Leben sein. Ich sage dir, wenn kein Kreuz mehr in deinem Leben ist, dann bist du nicht mehr in der Nachfolge. So, und dieses Kreuz wird einfach manches auch durchkreuzen, was unser Leben betrifft. Jesus weiß das. Er will nicht enttäuschen. Aber er lässt zu, dass wir an manchen Punkten hier wach werden und erkennen, Jesus, mein Leben liegt vollkommen in deiner Hand. Und was du vorhast, ist besser als alles. Und ehrlich gesagt, es ist nicht immer der Teufel, der etwas durchkreuzt. Wenn Jesus etwas kommen lassen will in deinem Leben, wird der Teufel keine Möglichkeit haben, ihn davon abzuhalten. Da kannst du sicher sein. Es ist der Herr, der Könige absetzt und Könige einsetzt. Es ist der Herr, der Zeiten setzt und Zeiten beendet. Es ist der Herr, der bestimmt. Es ist der Herr, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und es ist der Herr, der unser Leben von Anfang bis zum Ende kennt, um alle Dinge weiß, um alle Mühen, um alle Not. Er sagt, ich gehe mit dir. Vertrau mir. Auch wenn etwas anders kommt. Okay? Ist doch gut, oder? Wirklich. Wirklich. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so mit uns gehst, Herr. Dass du uns nicht einfach durch die Zeit stolpern lässt, wo wir nicht wissen, wo und wie wir überhaupt ankommen, sondern dass alles aus deiner Ewigkeit herausfließt, Herr, wie du dir Dinge gedacht hast. Und wir dürfen den Weg mit dir gehen und dürfen wissen, Herr, auf jedem Wegabschnitt bist du mit uns. Herr, und alles, was von dir kommt, auch wenn es unsere eigenen Pläne durchkreuzt, ist allemal besser als unser eigenes Wünschen und Wollen. Wir danken dir von Herzen, Jesus, dass du gekommen bist als dieses kleine, hilflose Kind, das sich in Menschenhände gelegt hat und Menschen anvertraut hat. Herr, und dass du uns damit ein Bild gegeben hast, dass wir uns in deine Hände legen und dir vertrauen. Herr, auch in Zeiten, wo wir einmal die Flucht antreten, einen Schritt zurückkehrt gehen müssen, Herr. In Situationen, die uns nicht gefallen, so wie du damals geschützt warst, so schützt du uns heute. Und dafür danken wir dir, Jesus, einen solchen Gott zu haben, der nur Gutes im Sinn hat, Herr. Überbitten und überverstehen. Danke dafür. Halleluja. Amen. Amen. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich möchte die Zeit nicht bis zum Ende nehmen. wenn wir schon mal früher fertig sind. Aber ich würde gerne heute einmal an dieser Stelle ein Weihnachtslied mit uns singen. Und zwar eigentlich ein Weihnachtslied, das wir normalerweise erst am 24. singen würden. Aber ich glaube einfach, dass es nochmal etwas deutlich macht von dem, was wir heute Morgen gehört haben. Von diesem schwachen Messias, der da gekommen ist. Der oftmals nicht ins Bild passt. Und der doch der Herr der Welt ist, dem wir vertrauen dürfen. Wollen wir das gemeinsam singen? Ihr kennt es noch nicht, ich sing's einmal vor und die Gruppe singt mit. Und dann geht ihr einfach mit und Heiligabend werden wir es dann könnt ihr es schon ein Stück weit richtig miteinander singen. Mm-hmm.